Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brews. Ich sitze wie immer in meinem Camper und podcaste hier aus meinem fahrenden Studio. Und mir gegenüber sitzt diese Woche der wunderbare, der tolle, der grandios aussehende Dennis Stratmann. Hallo.
Ja, mega. Danke, Tobi. Hast auch wirklich nichts ausgelassen. Ich fühle mich schon richtig abgeholt morgens um die Uhrzeit. Du weißt ja, es ist nicht meine Uhrzeit, zu der du mich hier aus dem Bett holst. Aber ich habe einen Hot Brew vor mir, einen leckeren Kaffee und deswegen kann es losgehen. Wie geht's dir?
Mir geht's tatsächlich ganz gut. Ich war ja letzte Woche in Schottland und wir haben da ein bisschen was produziert. Ich kann ja nicht genau sagen, was es ist, aber auf alle Fälle war es ein spannender Trip. Und
was war's denn?
Genau, was war es nochmal? Es war ein spannender Trip und ich bin froh, dass ich von dem wieder zu Hause bin. Wobei, als ich dann mal in Schottland war, da war es ganz cool. Nur die Anreise war irgendwie ein bisschen tricky.
Hab schon gehört, da gab es kleine Schwierigkeiten bei dir.
Es gab kleine Schwierigkeiten, so kann man das, glaube ich, sagen. Also der Plan war tatsächlich, es war ein sehr, sehr verwegener Plan, mit der Deutschen Bahn nach Frankfurt zu fahren, zum Flughafen und dann nonstop von Frankfurt nach Inverness zu fliegen. Nee, gar nicht wahr, ich wäre in Amsterdam gelandet. Naja, auf alle Fälle habe ich mir schon gedacht, dass das alles ganz schön knapp werden könnte. Also bin ich einen Zug früher gefahren. Bin also eine Stunde vorher los, vor dem eh schon relativ großzügig geplanten Zug. Und ich bin dann trotzdem noch 15 Minuten zu spät angekommen. Also der Zug hat es geschafft, anderthalb Stunden oder eine Stunde 15 zu spät anzukommen. Es war aber in dem Sinne jetzt nicht schlimm, weil ich ja schlau, also vorher schon losgefahren. Es wäre aber auch so nicht schlimm gewesen, weil in der Zeit hatte sich dann die Airline überlegt, ey, diesen Flug brauchen wir denn wirklich? Also, jetzt wirklich? Lass uns den lieber canceln. Also bin ich quasi zum Gate gegangen, beziehungsweise zum Check-in-Schalter. Und dann hatten die sich überlegt, den kompletten Flug zu canceln und haben mir dann das tolle Angebot gemacht. Ja, okay, also wir können jetzt hier erstmal gar nichts machen. Also wir sind nicht mal von der Airline. Wir haben uns jetzt überlegt, sie fliegen halt einfach morgen, 24 Stunden später. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, wow. Also gibt es irgendwie keine andere Möglichkeit, heute nach Schottland zu kommen, weil ich müsste da wirklich hin, weil da steht irgendwie ein sechsköpfiges Team, die warten auf mich. Das ist alles komplett durchgeplant. Irgendwie jede Minute gefühlt ist da, steht da auf dem Zettel. Und wenn ich 24 Stunden zu spät ankomme, das wird relativ schwierig zu argumentieren. Also die Lücke produzierst du nicht mehr zu.
Ja, obwohl die Deutschen Bahn, die kann das schon schaffen.
Ey, und dann gab es aber keine Diskussion und die meinten, nee, also wir können jetzt hier gar nichts machen, Sie können da mal anrufen. Habe ich bei der Airline, ich glaube, das ist ja jetzt nicht unbedingt Werbung hier, ne? Also habe ich bei KLM angerufen und die haben das jetzt auch gar nicht verstanden, dass ich da jetzt wirklich unbedingt hin muss und die haben also jetzt auch keine wirkliche Lösung dafür gefunden. Das lag daran, dass sie auch wirklich keine Lösung gesucht haben. Also von daher...
Wer muss schon nach Schottland?
Es stand dann bei mir auf dem Zettel, ich kann jetzt in ein Hotel gehen, jetzt 24 Stunden am Frankfurter Flughafen die Zeit vertreiben. Man muss ja sagen, Frankfurter Flughafen, wunderschön zu der Jahreszeit. Und ich habe auf alle Fälle dann überlegt, okay, was mache ich? Dann gucke ich mal, was es jetzt noch für Flüge gibt heute. Und es war halt irgendwie schon 17 Uhr, ja. Und dann habe ich tatsächlich noch einen Lufthansa-Flug gefunden, der mich nach Glasgow bringt. Das ist jetzt nicht unbedingt Inverness und das sind nicht die Highlands, aber es ist zumindest mal die richtige Richtung. Also bin ich da hin, also habe ich den gebucht und habe mich dann da hingesetzt und habe gewartet, bis der Flieger geht. Mit mir zusammen, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Plätze das Flugzeug hatte, 200 und ich glaube 199 Leute waren schottische Fußballfans.
Ach schön.
Die mit mir zurückgeflogen sind, also was ziemlich lustig war, weil die waren echt ganz gut drauf und haben auch da sich das Bier auf alle Fälle schmecken lassen, das war echt ganz, ganz lustig. Und dann bekam ich irgendwann eine E-Mail, ja, Gate Change. Und da mussten wir irgendwie von D2 Richtung B4 oder so. Und du bist ja auch schon, glaube ich, ein paar Mal von Frankfurt geflogen, oder?
Ja, schon.
Das ist wohl ein Marsch. So.
Ja.
Also, dann habe ich mich mit 199 schottischen Fußballfans auf den Weg gemacht, einmal durch das komplette Terminalgebäude Richtung B2. Dann haben wir uns da hingesetzt. Da saßen aber schon dummerweise ganz viele Leute von einem Flieger, der jetzt gleich abfliegen sollte. Also haben wir uns da irgendwie Plätze erkämpft und nach, ich sag mal so, 30 Minuten habe ich eine E-Mail bekommen. Gate Change. Wir müssen von von B2 nach D4. Also quasi wieder genau zum Gate zurück. Und also habe ich mich mit 199 schottischen Fußballfans wieder auf den Weg gemacht Richtung dem Gate, wo wir ja davor schon gestanden sind.
Ja, hast du schon mal ein paar Meter gemacht, ne?
Habe ich schon mal ein paar Meter gemacht. Das war auf alle Fälle nicht schlecht. Und ja, dann bin ich dann nach Glasgow geflogen, bin irgendwann so um 1 oder so da angekommen, habe mich in ein Hotel eingebucht und bin morgens dann um 5 Uhr erst in den Bus, dann in den Zug gestiegen, um insgesamt 5 Stunden lang durch die Highlands zu gondeln, um dann morgens um 10.30 Uhr, also 30 Minuten später als die geplante Abfahrt, in Schottland zu stehen.
Ja, sauber. Ja, geht's doch. Hast du noch hingekriegt.
Genau, alle komplett ausgeschlafen und munter und ich einfach wirklich komplett am Zahnfleisch. So mag ich's doch, wenn eine Produktion beginnt.
Ja, aber ey, mit Deutsche Bahn, ich meine, da fängt es ja schon an, finde den Fehler. Wir haben ja gerade noch, wir sind ja mitten in der Europameisterschaft und was man so in der internationalen Auslese der Presse liest, das ja eher mega ist, Stimmung super, Stadien gut, Spiele gut, alles fantastisch. Aber Public Transport, Katastrophe.
Schwierig, ja, ja.
Ja.
Das ist wirklich. Aber ich glaube, es wurde positiv angemerkt, wie unglaublich entspannt doch die Deutschen sind bei einer Verspätung von 1,5 Stunden.
Ja, das ist ja ein Standard. Du, ohne Witz, ich wohne ja jetzt seit über 10 Jahren hier direkt am Bahnhof, weißt du ja. Ja, fast im Bahnhof, genau. Und da kriegen wir ja die Durchsagen immer mit, ne? Und früher war das so, da hieß es ja RB 46 nach Solingen Hauptbahnhof, heute 10 Minuten später. Und dann ging ein Raunen durch den kompletten Bahnsteig. So, oh ne, oh, ätzend, ne? Wenn heute eine Durchsage kommt, RB 46, 60 Minuten später, passiert gar nichts. Ja. Die bleiben einfach entspannt stehen, die Leute, gucken nochmal in ihr Smartphone und so. Also, ja, da ist ein bisschen Nachholbedarf.
Ja, da muss man wohl nochmal bei.
Da muss man nochmal bei, ja. Aber kann ja nicht alles so gut laufen wie, weiß ich auch nicht, wie die EM. Aber wir wollen nicht über Fußball reden, nein.
Ja, das wäre ganz gut, ja. Ja, also ich fand das auf alle Fälle ganz spannend, dass man da sich auch einfach dazu entscheidet, mal einen Flug schnell zu streichen, ohne da, dass man da jetzt wirklich eine Alternative bieten muss. Also das war früher doch auch anders, oder? Also
ja.
Ich hatte so das Gefühl, dass dann wurde geschaut, okay, ja, wie kann man denn jetzt trotzdem irgendwie da hinkommen oder da in die Nähe kommen oder sonst irgendwas? Und es nicht einfach so, ja gut, wir haben hier noch gesagt, der ist gestrichen, was wollen Sie noch hier? Jetzt gehen Sie in Ihr Hotel und los geht's.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob der nicht gut gebucht war oder so. Ich denke, die müssen dann auch wirtschaftlich gucken, was ist teurer, streichen oder fliegen. Wobei ich das auch, ich habe mal mich in einem anderen Zusammenhang da schlau gemacht. Da war nämlich bei uns der ganze Flughafen gesperrt, aber die Flieger flogen alle trotzdem, die flogen halt leer. Und dann sagten die auch, ja, die müssen ja auch dahin, wo sie hin müssen, ja. Weil die sind ja eingeplant. Also insofern verstehe ich das mit dem Flüge streichen auch immer nur so bedingt, weil das Flugzeug muss ja eigentlich trotzdem irgendwo hin.
Ja, ich glaube, hier war das Problem des schlechten Wetters, aber eben auch nicht hier bei uns, sondern woanders, wo der Flieger herkam.
Ja,
ich glaube, das war so ein bisschen das Thema.
Genau. Ja. Aber was du in Schottland gemacht hast, willst du jetzt nicht verraten? Ich hoffe, es hatte was mit Fahrradfahren
zu tun. Es hatte definitiv was mit Fahrradfahren zu tun. Es war sehr, sehr schön.
Und du hattest auch schottisches Wetter?
Ich hatte sehr schottisches Wetter. Also das war, ich meine, ich war jetzt ja schon so 18 Mal da. Aber ich glaube, so schlechtes Wetter wie dieses Mal hatten wir echt noch nie. Also das war wirklich Wahnsinn. Das hat einfach, einen Tag sind wir auf den Berg hochgelaufen für 3 Stunden. 3 Stunden lang hoch im Regen hochgelaufen. Dann haben wir oben 2 Stunden im horizontalen Regen gestanden. Ja, also du konntest nicht mal irgendwie einen Schirm, weil dafür war es zu windig. Du hast einfach die ganze Zeit im Regen gestanden. Und dann sind wir wieder 3 Stunden runtergegangen. Und ja. Ich glaube, einmal haben wir die Kamera ausgepackt, aber nur, um zu sehen, oh, pff, du, das geht hier nicht.
Also, nur um zu gucken, ob die in der Tasche noch nicht abgesoffen ist.
Ja, richtig. Ja. Also das war schon tricky, aber am Ende war es trotzdem ein super Trip. Also ich habe echt noch ein paar coole neue Spots kennengelernt, die ich noch nicht kannte. Wir waren ein paar Mal echt lecker essen und ja, das war ganz cool. Das einzige Negative dabei war tatsächlich, naja, also es ist, wie du schon gesagt hast, wir haben ja EM. Und ich wollte gerne das Spiel gucken. Deutschland, was war's? Deutschland, Dänemark. Mhm. Ja, und mir war das schon so ein bisschen wichtig. In Schottland hatte jetzt gar keiner mehr so richtig Bock auf die EM. Komisch eigentlich.
Schade. Dabei hatten die, glaube ich, richtig Spaß hier. Ich habe gehört, die haben in München ganze Brauhäuser leer gesoffen, wo die dann einfach zumachen mussten, weil war kein Bier mehr da.
Ja. Ja, das ist schon hart, ja. Auf alle Fälle haben wir dann irgendwie so gecheckt, ja, wo können wir das halt gucken, ne? Und das war genauso zur Abendessenzeit und auch meine Mitreisenden waren jetzt gar nicht so erpicht da drauf oder fanden das jetzt gar nicht so wichtig, dieses Spiel zu gucken. Ich aber voll. Also haben wir uns im Restaurant geguckt, ob da ein Fernseher ist. So, dann lief da tatsächlich irgendwie das Spiel, aber es war nicht so ganz, oder das Spiel vorher lief, also war auch relativ sicher, okay, das Spiel danach wird auch laufen. Dann lief es auch, ich habe mich davor gesetzt und nach so ungefähr 20 Minuten ging einfach der Fernseher aus. Und dann haben wir alle so gedacht, ah, fuck, dann haben die den wieder angemacht und dann haben die einfach den, also bei einem Live-Fußballspiel EM haben die wirklich den Knaller-Move gemacht. Und zwar haben die einfach gesagt, ja, das startet jetzt wieder von vorne. Ist okay, oder? Mhm. Also haben quasi die Leute in der Bar angefangen, dieses Spiel nochmal von vorne zu schauen.
Ja, aber wieso? Verstehe ich jetzt
ja, technisch gar nicht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Also es hat mich auch mit Fragezeichen zurückgelassen. Aber es war auf alle Fälle so, also ich bin dann raus und habe dann irgendwie versucht, das auf dem Handy zu schauen. Das ging natürlich nicht, weil ich ja in Schottland war und man das Spiel auf ZDF nur in Deutschland gucken kann. Also habe ich dann tatsächlich irgendwie so rumgegoogelt und habe dies und das gemacht und die Schotten, die bei mir dabei waren, die waren dann noch so nett und haben versucht, das über ihren Dings laufen zu lassen, aber da wurde das nicht vernünftig übertragen. Also habe ich mir am Ende so ein VPN gekauft für einen Monat. Mhm. Und hab gesagt, nee, ich bin ja in Deutschland quasi. Und dann konnte ich es gucken, aber auch nur mit Verzögerung. Aber es war auf alle Fälle relativ schwierig, dieses Spiel zu gucken. Und ich sag mal so, ich glaube, in der 85. Minute hatte ich dann auch alles organisiert, dass ich es halt gucken konnte.
Na, nice.
Ja. Gut, das Spiel wird eh erst dann spannend. Also von daher hat's gepasst.
Ja. Das weiß man ja vorher nie, wann und ob ein Spiel überhaupt spannend wird, aber ja. Egal.
Aber ist es so, ich meine, du bist ja jetzt auch nicht so richtig Fußballfan, ich ja eigentlich auch nicht, aber wie war es jetzt so die letzten Wochen bei dir? Hat dich das Fieber da schon so ein bisschen gekriegt?
Ja, voll, also auch vor allem die Kinder, die fanden es dann spannend, wir haben fast jedes Spiel irgendwie abends dann geguckt, so hier auf der Couch, das war eigentlich schon cool, aber es ist und bleibt, dass ich jetzt kein Fußballfreak und Nerd werde. Dafür finde ich das alles viel zu skurril, aber so eine EM oder eine WM, das macht immer Spaß, finde ich.
Ja, Stimmung war irgendwie cool und es hat echt richtig Spaß gemacht, ne?
Ja, macht ja auch noch Spaß. Ich meine, ein Spiel kommt ja noch, ne? Wird auch nochmal spannend, glaube ich.
Ja, bin ich sehr gespannt, wie das läuft. Und ja, schauen wir mal. Ja. War auf alle Fälle, glaube ich, ein ganz gutes Turnier und hat auch mal wieder so ein bisschen die Leute so zusammenrücken lassen. Finde ich sehr, sehr schön.
Ja, bis auf das Wetter nicht immer mitspielte, aber das ist ja auch ein crazy Sommer. Wir wollten vor 2-3 Wochen mal nach Holland mit den Kids, auch so ein bisschen angefixt von unserer Holland-Tour, die wir beide gemacht haben. Ich dachte, da können wir auch gut Radfahren gehen und so. Mhm. Und haben es dann echt kurzfristig wegen Wetter einfach abgesagt, weil da war so schlecht angesagt. Und Freunde von uns, die waren dann am Strand, wir wollten eigentlich zusammenfahren, ja, die haben Bilder geschickt. Das sah aus wie im Herbst. Also es ist so crazy, was gerade abgeht. Naja.
Ja.
Aber es war auch im Greenhill Bike Park war ein kleines Bike Festival. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ich habe das gesehen, dass du da warst zusammen mit Rocky, ne?
Ja, genau. Beyond the Hill Festival, Greenhill Bike Park. Dies Jahr ein bisschen kleiner. Die wechseln sich jetzt immer mit dem Sölden Bike Park ab.
Ja.
So wie ich das verstanden habe. Die haben so eine Kooperation. Ne? Das geht immer so hin und her. Und deswegen war es dies Jahr ein bisschen kleiner. War aber trotzdem geil. Da war nämlich gutes Wetter, muss man sagen. Und klar, die Ausstellerfläche war deutlich kleiner als das letzte Jahr. Und nicht ganz so viele Leute da. Ich glaube, da haben die Jungs und Mädels vom Greenhill sich ein bisschen mit den Ticketpreisen verzockt.
War es teuer,
ja,
oder was?
Ja, die haben die ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen preislich angehoben. Und dann gab es auch nur Halbtagestickets zu kaufen. Also du konntest gar nicht ein Tagesticket kaufen, was im Grunde genommen reicht. Ne? Im halben Tag bist du im Greenhill, weil du einfach permanent fahren kannst. Du musst ja nie am Lift anstehen, ja. Bist du gar. Nur, ja, ich glaube, die Preise waren dann doch zu saftig, dass einige gesagt haben, ey, dieses Wochenende lasse ich das mal ausfallen oder fahre nach Winterberg oder so. Mhm. Deswegen gab es so ein bisschen, sag ich mal, schlechte Kritiken von dem einen oder anderen Aussteller, der sagte, ey, wir machen hier viel Aufwand und dann kommen nicht so viele Leute wie erhofft. Aber ich glaube, unterm Strich war es trotzdem cool, weil die da waren, hatten natürlich ein episches Bike-Erlebnis, ne? Weil du halt den Bikepark jetzt gefühlt fast für dich alleine hattest. Also ich bin natürlich auch Fahrrad gefahren und muss jetzt am Lift vielleicht 2 Minuten anstehen, wenn überhaupt.
Okay. Ja, ich meine, wir waren ja auch schon mal im Greenhill zusammen und ich war tatsächlich auch am Anfang so, dass ich gedacht habe, boah, Alter, das ist aber ganz schön teuer. Und nachdem wir da dann aber ja gemeinsam unterwegs waren und du gesagt hast, ja, komm, passt schon, da kann ich das aber auch nur bestätigen. Ey, erstens, ein halber Tag reicht und dann ist es auch gar nicht so teuer. Und zweitens, dadurch, dass eben nicht so viele Tickets verkauft werden, ist es halt mega geil. Also ich finde, das lohnt sich schon, dieser Mehrpreis oder dieser Aufpreis da, aber ja, keine Ahnung. Ich habe auch erstmal schlucken müssen, muss ich gestehen.
Ja, das sagt jeder. Aber wie gesagt, jeder sagt das auch, was du jetzt sagst, es lohnt sich, weil du bist halt permanent am Fahren. Und du musst nicht irgendwie taktieren, so, oh, jetzt ist mittags, jetzt ist bestimmt leer am Lift, lass mal jetzt fahren oder so. Es ist einfach fast immer leer am Lift. Und die haben 2 Lifte, wenn es ein bisschen voller wird, machen sie beide an. Und dadurch, dass sie Tickets ja nur limitiert verkaufen, wird es auch nie rappelvoll. Also ich habe es ja noch nie voll erlebt, auch nicht am Sonntag. Mittag bei schönstem Wetter. Das ist immer okay.
Ja, das ist nicht cool. Aber was hast du da gemacht?
Eigentlich nur so Meet and Greet. Ich bin da einfach mal hingefahren und ich hab ja so einen alten Ford Taunus, wie du vielleicht weißt. Ja. Ne? Und da habe ich einen Yakima-Dachträger drauf gespackst. Das sah ganz lustig aus. Und dann hatte ich auch Lust, mit dem so ein bisschen durch Sauerland zu fahren. Bin halt gar nicht auf Autobahn gefahren, nur so über die Ländereien gecruised. Dann ein paar Strecken vom Greenhill abgerockt. Ein bisschen gequatscht, also kein wirklicher Auftrag, war mehr so Hallo sagen und ein bisschen rumdüsen. Das hat richtig Spaß gemacht, ja. Man muss ja auch nicht immer einen Auftrag haben. Also man muss auch manchmal das einfache Leben genießen können.
Ja, genau. Das einfache Leben mit dem Oldtimer durch Sauerland fahren, klar. Ja, nee, aber das sah tatsächlich super aus. Ich meine, ich mag das Auto ja extrem und das sah nach richtig Spaß aus. Und bei dem Festival war ja auch so ein Freeride-Contest oder so ein Dirt-Job-Contest. Ich weiß gar nicht genau, was es jetzt war. Also ich habe nur riesige Hügel gesehen, die, an denen wir schon vorbeigefahren sind, als wir dort waren. Und da hat ein Teamkollege von mir, der Justus Rudolf, hat einen riesigen Frontflip gestanden. Oh, das nice. ist schon echt crazy, was wie der fährt. Also schon ganz schön gut, ey.
Ja, auch die Dimensionen da, das ist schon heftig, die Sprünge. Also wenn du da vorstehst und sowas nicht jeden Tag springst, dann bringst du erstmal Absprung und Landung gar nicht in Zusammenhang.
Ja, also, ja, genau. Also das,
das ist Wahnsinn. Das,
ja, aber es ist ja cool, dass es das ergibt. Ich meine, ist auf alle Fälle mal ein Park, wo man sich mal so ein bisschen Airtime-Update holen kann.
Ja.
Und das müsste ich demnächst auch nochmal. Also vielleicht finden wir auch nochmal ein Termin, wenn wir da irgendwie zusammen hinfahren.
Ja, sag Bescheid. Es ist ja auch gar nicht in allzu naher Zukunft, ist bei euch um die Ecke, ja, um die Ecke ist vielleicht übertrieben, aber am Geißkopf ist hier Chili Motion Enduro Series nochmal. Da könnten wir beide doch nochmal einchecken, Tobi. Du bist doch so ein alter Racer.
Ich bin ja so ein alter Racer, genau. Das ist ja auf alle Fälle. Ja, genau.
Okay.
Ja, ich schreibe mir das mal in den Kalender, ich überlege mir das mal.
Na gut, mach mal.
Was ja auch war die letzte Woche, war Eurobike. Ich habe da schon eine komplette Folge mit Steffi Maat für den Pump-Podcast gemacht. Von daher relativ viele Infos oder so, wie ich das so gesehen habe, könnt ihr in dem Podcast nachhören. Aber trotzdem wollte ich für dich mal oder dich mal fragen, du warst ja jetzt nicht da, hast aber ja sicherlich trotzdem einiges mitbekommen. Wie fandst du es so?
Ja, ich war nicht da. Das fand ich eigentlich am besten, weil ich die viel Zeit für mich hatte. Ja, nee, irgendwie hat sich dieses Jahr, sind viele Dinge anders gelaufen wie geplant, auch wettertechnisch. So Jobs wurden verschoben hin und her und ich hatte die Eurobike eigentlich so in chirurgischer Präzision genau zwischen verschiedene Termine eingeplant gehabt. Aber dann, wie gesagt, durchs Wetter hat sich alles verschoben und dann hat es mit der Eurobike irgendwie nicht mehr so richtig gepasst. Und ich musste auch nicht hin, ich hatte keinen Auftrag, nichts zu besprechen. Irgendwie habe ich das Gefühl, alles ist unter Dach und Fach. Vielleicht werde ich in ein paar Wochen des Besseren belehrt. Auf jeden Fall habe ich mir gesagt, Eurobike knicke ich mir. Und ich habe auch nicht allzu viel am Internet gehangen und mich da durch die News geklickt. Aber was bei mir hängen geblieben ist, was ich sehr spannend finde und was ich glaube wirklich für Furore sorgen kann, ist der E-Bike-System von DJI. Mhm. Ja, weil ich meine, wir beide, oder ich vielleicht noch einen Ticken mehr als du, aber wir kennen die Marke DJI ja von Drohnen und da sind die ja ruckzuck Weltmarktführer geworden. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß ja, DJI ist ja ziemlich stark auch in der Rüstungsindustrie, ist ja ein chinesischer Konzern, der auch viel Rüstung macht und auch gerade Drohnen, die auch jetzt für Kriegseinsätze geeignet sind und so. Und in der Rüstungsindustrie ist einfach Asche ohne Ende, wissen wir auch. Leider, ist traurig, aber ist so. Und deswegen bauen die einfach gute Produkte. Ich meine, die haben den Drohnenmarkt ja erobert und sind da führend. Die haben, ich würde sagen, den Action-Cam-Markt erobert und sind da führend. Und warum soll das denen beim E-Bike nicht auch gelingen? Die haben einfach Etats und Budgets, die sind abartig. Und ich bin sehr gespannt, was da kommt.
Was muss man sagen? Haben andere auch? Also es ist ja jetzt, ne? Ich meine, Bosch hat auch relativ viel Kohle. Und trotzdem habe ich immer so das Gefühl, und da bin ich jetzt, also ich weiß das schon länger, dass von DJI was kommt. Ich habe auch das Rad schon vorher gesehen. Ich habe es mir jetzt auf der Eurobike nicht angeguckt. Aber das Erste, was ich gedacht habe, ist so, wow, geil, die Bedienung wird Wahnsinn. Und ich weiß nicht, ob es dann am Ende wirklich so ist, aber alles, was DJI bis jetzt gemacht hat, ich meine, ich habe auch schon mehrere Drohnen gehabt, ich habe Mikros von denen, ich habe eine Action Cam von denen, ich habe alles, ja. Die Bedienung ist einfach so kinderleicht und es hat vor allen Dingen immer irgendwelche Integrationen. Was ich mich halt schon die ganze Zeit frage und was, glaube ich, bis jetzt noch kein anderer Hersteller bieten kann, ich meine, du hast ein Rad. In diesem Rad hast du ein Display an der perfekten Position. Warum kann ich das zum Beispiel nicht mit Komoot-Sachen belegen? Mhm. Ja, also warum kann ich das ja nicht integrieren? Warum gibt es einfach, das ist alles so ein abgeschlossenes System, da kannst du nichts drauf machen, da kannst du nichts runterziehen, das ist alles so irgendwie schwierig. Und da habe ich gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass DJI einen ganz anderen Weg geht und das zum Beispiel für Komoot und alles Mögliche öffnet. Also, dass du dieses Display da wirklich richtig gut nutzen kannst und nicht nur, um zu sehen, wie viel Watt gerade dein Motor reinschiebt. Weil am Ende, ganz ehrlich, was du vielleicht sehen musst, ist, wie schnell du fährst. Okay, das ist noch interessant und wie weit du fährst. Aber der ganze Rest, diese 100.000 Funktionen, die auf diesem Display drauf sind, brauchst du doch nicht, oder? Oder denkst du dir immer, oh geil, der unterstützt jetzt so und so viel mit der und der Umdrehung.
Nee, ich muss sagen, also was mich am meisten interessiert, wenn ich aufs Display gucke, ist der Akkustand.
Das ist oder so, ja, genau.
Ja, das ist so für mich die wichtigste Information. Den Rest, den fühle ich ja, also wie viel Unterstützung ich kriege und so. Was DJI jetzt, glaube ich, auch gemacht hat, ist ein Touchscreen. Da bin ich mir nicht sicher, ob das geil ist, wenn ich mir manchmal angucke, wie mein Display aussieht, wenn kiloweise Matsch drauf liegt und du hast ja auch meistens Handschuhe an, ob das dann funktioniert und so. Keine Ahnung, ob man es braucht, aber ich glaube, gerade im E-Bike-Bereich gibt es ja so eine breite Nutzergruppe, im wahrsten Sinne des Wortes, also von welchen, die wirklich Touren fahren, bei Sonnenschein am See entlang, zum Eisessen, die fänden das wahrscheinlich mega, so ein Komoot-Display zu haben, wo du dann deinen Track siehst. Und dann gibt es welche wie wir, die einfach sportlich durch den Wald hämmern, die brauchen ja im Grunde gar kein Display. Aber klar, haben ist immer besser als brauchen und wenn es funktioniert, mega, also klar,
das könnte gut sein. Ja, und vor allen Dingen, wenn du es halt mit Sachen belegen kannst, also warum sollte ich mir ein Wahoo irgendwie ans Rad schrauben, wenn ich eh schon ein Display da habe?
Ja, das ist exakt, das stimmt.
Genau, also von daher, da hoffe ich wirklich. Was mir aufgefallen ist, und da ist auch wieder ein Partner von uns beiden, der da was rausgebracht hat, und zwar eine Schaltung zusammen mit Bosch, die automatisch schaltet. Mhm. Und das habe ich eben auch schon in einem anderen Podcast gesagt, ich finde es total krass, dass mittlerweile die Räder so elektrifiziert sind, dass es so einfach ist, Rad zu fahren. Also du hast jetzt quasi ein E-Bike, was dich irgendwo hinbringt, du hast eine Bremse mit ABS, du hast eine Schaltung, die halt irgendwie automatisch schaltet. das ist halt echt schon extrem cool. Und so bekommst du natürlich dann auch Leute aufs Rad. Dann hast du noch irgendwelche, vielleicht sogar noch einen Gates-Riemen, den du quasi nicht mehr ölen, nicht mehr fetten musst oder nicht mehr servicen musst. Dann hast du noch Unplattbar-Reifen von Schwalbe, die halt einfach keine Luft mehr verlieren oder wo du dir keine Gedanken machen musst, dass du einen Platten hast. Dann ist dieses ganze System Rad einfach viel unanfälliger, ne? Und damit natürlich auch interessanter für Leute, die das halt wirklich zum Commuten nehmen oder ja, die einfach keinen Stress mit dem Rad haben wollen.
Ja, kann man so und so sehen. Andererseits wird natürlich das Potenzial für die Tour ist jetzt zu Ende viel größer, wenn dann mal was ist, ne? Weil du kannst ja nicht mehr so viel selber machen. Also ich hatte jetzt kürzlich am Rennrad habe ich so eine elektrische Schaltung von SRAM, kann man ruhig sagen. Finde ich auch super, funktioniert, 1A. Anderes Laufrad eingebaut, dann stimmten natürlich die Abstände der Ritzel nicht mehr und bin losgefahren, habe das aber erst so nach 600 Metern gemerkt, ach scheiße, anderes Laufrad, jetzt schaltet das Kacke. Ja, wie stellst du das jetzt ein? Ne, früher hast du an einem Schräubchen gedreht, die Zugspannung verändert, fertig. Ja, jetzt musst du da irgendwie, keine Ahnung, den Knopf lange halten, den kurz, dann blinkt's dreimal, dann musst du den Knopf wieder kurz drücken. Aber bis du das erst raus hast, musst du dein Handy rausholen, musst irgendwo im Internet die Bedienungsanleitung suchen. Also das hat mich in dem Moment wirklich hart abgenervt. Ähnliches Problem mal, hatten wir für ein Fotoshooting ein Bike mit so einer elektronischen Nabenschaltung. Ich weiß den Marke nicht, ist auch egal. Hat es einfach nicht funktioniert. Und dann haben wir ewig da rumgemacht, neu gestartet, Kabel gezogen, Kabel wieder dran gesteckt, irgendwie versucht, die Software zu updaten und so. Am Ende ist es nicht gelungen. Und da fand ich, muss ich sagen, die gute alte Zeit mit dem Schaltwerk, drei Schrauben und ein Zug, der da reingeht, schon ein bisschen überschaubarer. Das konntest du selbst reparieren oder hast gesehen, es ist kaputt. So, das waren die beiden Möglichkeiten.
Da muss man aber auch wieder sehen, also du bist jetzt wahrscheinlich niemand, der dir, also gehe ich jetzt mal davon aus, der sich eine elektrische, also nicht eine elektrische, sondern eine automatische Schaltung ans Rad baut, weil du willst es ja alles selber bestimmen können. Das ist ja auch richtig, weil du fährst ja, ne, auf einem hohen Level. Du wirst ja jetzt auch wahrscheinlich keine ABS-Bremse, weiß ich nicht. Vielleicht ist es cool, ich bin es noch nie gefahren, aber wirst du ja wahrscheinlich nicht dran machen, weil du kannst das. Aber wir sprechen ja ganz viel über Leute, die ins Radfahren reinkommen und denen aber dann das halt so ein bisschen, ja, die wollen halt nicht, dass da irgendwie was kaputt geht, beziehungsweise wollen dann nichts einstellen und die bringen das dann halt eh zur Werkstatt. Mhm. Von daher finde ich das dann halt schon ganz cool. Also das kann man so ein bisschen halt dann mit dem Auto vergleichen. Du hast halt einfach eine Fachwerkstatt, die macht es für dich und du selber machst dann halt eben nicht mehr so viel dran und das finde ich dann auch komplett okay. Aber grundsätzlich dieser ganze Trend, ich meine, das E-Biken hat sich ja unglaublich verändert. Ich meine, als das rauskam, da war das so, ja, ist das nicht nur für die Alten und Schwachen?
Ja.
Und mittlerweile ist es, hat sich das ja komplett geändert. Ich meine, ich fahre super viel E-Bike, du fährst super viel E-Bike. Es ist einfach, E-Biken ist einfach, das gehört einfach komplett dazu. Und ich glaube, es gibt wirklich nur noch die allerwenigsten, die sagen, nee, ist irgendwie scheiße, oder? Und jetzt ist natürlich was mit dem Ziel, mehr Leute aufs Rad zu bekommen und mehr Leute Spaß am Radfahren zu vermitteln. Jetzt kommen natürlich auch immer mehr Kinder-E-Bikes. Und das ist ja so ein bisschen, da kann man ja auch sagen, das ist ein Pro, also das ist cool oder das ist halt nicht cool. Jetzt weiß ich, dass du hast, glaube ich, zwei für deine Kinder, oder? Wie war das so?
Ja, da wusste ich jetzt auch nicht, wie das so war. Also da muss ich ein bisschen ausholen. Wir sind ja, wir haben eigentlich super Top-Bikes für die Kinder sowieso gekauft, weil, ich meine, du kannst nicht selbst Top-Räder fahren und die Kinder fahren dann Crap. Geht nicht, wir hatten dann, oder haben so V-Pace, also jetzt nicht E-Bikes, V-Pace-Bikes, und die sind auch super leicht, damit können Kinder super fahren. Habe ich schon tausendmal drüber gesprochen, wird Kindern nichts anderes kaufen wollen, weil es geil ist. Und jetzt haben wir zwei Kinder, logischerweise, und wenn wir dann zusammen fahren und es geht doch mal länger berghoch, oder sind jetzt auch nicht so, es sind jetzt nicht die totalen radbegeisterten Superkids. Also hochfahren finden die scheiße, sage ich einfach mal so, wie es ist. So, dann haben wir uns so Abschleppseile geholt, ne, wo du die mit
die ziehen kannst. Die so hinterm Sattel sind, oder?
Genau, dann haben wir zwei verschiedene, kann ich auch kurz sagen, gibt so ein recht günstiges von TAX, T-A-C-X. Das ist eigentlich, weil es preis-leistungsmäßig super, weil es ist weit unten an der Sattelstütze befestigt, funktioniert aber nur, wenn man die Sattelstütze auch ein Stück rauszieht bei versenkbaren Sattelstützen, weil sonst müsstest du sie ja an den Bereich machen, wo die sich bewegen soll, dann funktioniert es nicht. Aber wenn man so viel Platz da hat, dann würde ich dieses Teil empfehlen, weil es einfach weit unten ist. Du hast keinen Zug auf der Sattelstütze und es funktioniert einfach tadellos. Und dann haben wir noch ein zweites von Commit, auch super System, weil es mega leicht ans Rad zu machen ist. In einem Handgriff, hängt unterm Sattel und ist sehr leicht. Das Seil läuft butterweich. Also die sind beide cool, die Dinger. Hat halt nur dieses Ankoppeln hat so den Nachteil, wenn du so wie wir wohnst, hier so im seichten, anfangenden Mittelgebirge, da hast du ja unheimlich viele kleine Anstiege. Ja, das heißt, du bist immer nur am Ankoppeln und Abkoppeln, Ankoppeln und Abkoppeln. Und manchmal lohnt es sich auch gar nicht. Und ja, aber die Kids haben trotzdem dann keinen Bock, jetzt 50 Meter hochzufahren, so. Weil die wissen ja, ach, ich kann mich auch ziehen lassen, so. Und dann ist das schon mal ein ewiger Hässel. Nächstes Aha-Erlebnis war dann im Urlaub in Massa Marittima. Ich weiß nicht, da warst du, glaube ich, noch nie, ne?
Doch.
Okay, da gibt es ja diesen weltbekannten Spaghetti-Trail, so ein Uphill-Trail, der sich so wirklich so serpentinmäßig durch den Wald hochwindet. Eigentlich total geil zu fahren. Aber abschleppen geht da auch nicht, ne? Weil in der Serpentine ist das Seil nicht auf Spannung. Und da eine Serpentine nach der anderen kommt, also auch kacke, dann sind wir außenrum immer Schotterweg hoch, auch kann man machen. So, und dann kam der nächste Punkt, wenn meine Frau auch mal keinen Bock hat, Rad zu fahren, aber beide Kids, ich kann nicht zwei ziehen, geht auch nicht, ne? Dann habe ich eins gezogen, eins mit der Hand geschoben, aber die werden auch nicht kleiner.
Und du auch nicht fitter, ne?
Ich auch nicht fitter, obwohl das ist, da würde ich auch nochmal drauf eingehen, das stimmt nämlich nicht. Das stimmt wirklich nicht. E-Biken macht fitter, aber können wir gleich gerne nochmal drüber sprechen. Naja, und dann habe ich angefangen rumzugoogeln, was gäbe es denn da so an Alternativen? Und da bin ich schon im Jahr vorher, eigentlich, jetzt muss ich noch weiter ausholen, hatten wir ein Rennrad-Shooting hier in der Eifel und danach war ich so angefixt auf Rennradfahren, dass ich mir ein Rennrad kaufen wollte. Rocky Mountain hat ja leider keins im Programm, also ich Captain Google angeschmissen und so geguckt, wo kriege ich jetzt mal ein geiles Rennrad her. Und das war so eine Zeit, da war noch nicht, war so ein bisschen enge Marktlage, habe auch so meine Kontakte in der Industrie angesprochen, aber entweder war nichts vorrätig oder einfach keine attraktiven Preise und so. Und dann bin ich über einen Bikeshop gestolpert, Statera Bikes, never heard about before. Und die hatten mega Rennräder, Cervelo, kann ich ja auch sagen, ist auch scheißegal. Und die waren reduziert, ich weiß nicht, 45% reduziert. Aktuelle Modelle, Top-Ausstattung, 45%. Ich so, boah, das ist crazy. Dann fängst du ja an zu googeln, ey. Da ist wahrscheinlich irgendwie so die thailändische Mafia hinter dir, die Kohle aus der Tasche ziehen wollen und du kriegst dann kein Rad geliefert, weißt du? Ja, dann habe ich gegoogelt. Also klang für mich jetzt erstmal seriös. War natürlich immer noch skeptisch, weil wie gesagt, ich habe da noch nie von gehört. Und dann habe ich mich so durch den Bestellprozess mal geklickt, weißt du? Und dann am Ende bestellen auf Rechnung. Ich so, Alter, kann ja gar nichts schief gehen, ne? Draufgedrückt. Und ja, dann passierte natürlich erstmal nichts. Und dann habe ich zwei Tage später habe ich da angerufen, dachte, jetzt bin ich in der Endlos-Hotline-Schleife. Geht sofort einer dran, hier Sigi, Statera Bikes, was kann ich für dich tun? Ich sage, ja Kollege, ich habe vor zwei Tagen ein recht teures Fahrrad bei euch bestellt, auf Rechnung, bin ich nicht gewöhnt, ich bin bei euch auch nicht Kunde, habe ich was falsch gemacht? Nee, ich guck mein System, ja, das geht heute raus. Ja, und, okay. Und am nächsten Tag war das Fahrrad einfach da. Der hat mir dann schon erklärt, dass im Hintergrund so eine Software läuft, die machen wohl eine Schufa-Abfrage, also wenn du ohne Ende verschuldet bist, dann funktioniert das auf Rechnung wahrscheinlich nicht.
Aber du hast es trotzdem bekommen?
Ich habe es trotzdem bekommen, ich habe es auch bezahlt, naja. Und wie gesagt, an den Laden habe ich mich dann erinnert, weil die hatten wirklich sehr, sehr viele Knallerpreise. Keine Ahnung, wie die das machen, vielleicht müssen wir da mal einen in den Podcast einladen. Ja, dann hatten die jetzt tatsächlich, haben sie auch immer noch, Kinder-E-Bikes hatten sie da. Und zwar sage ich jetzt auch ein Montracker F-Play heißen die Modelle, 26 und 24 Zoll gibt's. Sind einfach mal Fullies. Mit dem Akku im Unterrohr, ja, das Unterrohr ist relativ schmal und ein Narbenmotor hinten. Also von auf den ersten Blick siehst du null, dass es ein E-Bike ist.
Ein Narbenmotor?
Ja, ist ein Narbenmotor. Und anfangs fand ich es auch ein bisschen cheesy. Ich glaube, es ist Male. Aber ey, der funktioniert 1A. Und vor allem, du kannst ja theoretisch, kannst du einfach das Hinterrad austauschen. Ich meine, 26 Zoll Hinterräder kriegst du bei eBay Kleinanzeigen hinterhergeschmissen. Dann ziehst du noch den Akku aus dem Unterrohr. Dann hast du eigentlich ein analoges Rad. Also es ist schon ziemlich, es ist nicht so gedacht, aber man kann es so machen. Und
aber jetzt ist es ja so, dass
Nein, lass mich mal zum Punkt kommen. Okay. Seitdem wir die fucking Räder haben, wollen die nur noch mit mir Rad fahren. Wirklich. Ja, also das ist wirklich der Gamechanger hier, weil jetzt macht den auch Hochfahren Spaß, oder was heißt Spaß? Runter macht nach wie vor mehr Spaß, aber es ist, ein Anstieg macht keine Angst mehr, weißt du, da fahren wir jetzt halt hoch.
Ja, so easy. Wie bei uns quasi.
So wie bei uns, ja.
Ja, ja.
Und das ist auch der Gedanke, den ich dann hatte. Ich habe mich lange so mental geweigert, ich kann doch ein Kind nicht auf ein E-Bike setzen, das ist doch scheiße, die müssen doch selber treten, die müssen das doch selber lernen und so weiter. Und dann habe ich einfach mal reflektiert, ey, was hätte ich denn in dem Alter geil gefunden? Und heute fahre ich doch auch gern E-Bike, aus dem Grund, weil es halt hoch einfacher ist. Also warum sollen meine Kinder das kacke finden? Und der Effekt ist, sie fahren mehr Fahrrad, sie fahren mit mehr Spaß Fahrrad, sie kommen von selber, sagen, Papa, lass Fahrrad fahren. Ja, was willst du denn mehr? Also insofern, ja, Google mal, Statera Bikes, die also, haben die noch lieferbar. Ich habe eben geguckt.
Ich glaube, bei mir dauert es noch ein bisschen, bis ich ein E-Bike brauche, aber ich halte es mal im Kopf. Was hat dich denn dann dazu gebracht, das Rad zu kaufen? Also du hast es angeschaut und was, also ich meine, man spricht ja relativ viel über Kinderbikes und was brauchen die, also gerade für noch kleinere Kinder, ne? Dann gab es irgendwie so verschiedene Companies, die sich dann darauf spezialisiert haben, weil sind wir mal ehrlich, bis vor 8 Jahren, würde ich sagen, waren die ganzen Kinderbikes kompletter Scheiß. Die waren viel zu schwer. Und wenn man mal überlegt, was so ein Kind wiegt und wie viel Kraft die haben, das war ja komplett Wahnsinn, was diese Dinger gewogen haben.
Ja.
Und mittlerweile, ich meine, ein Freund von uns beiden hat irgendwie eine Company gegründet für Kids Bikes, Superb, ich weiß gar nicht, ob es die jetzt noch gibt. Dann gibt's irgendwie Early Rider oder sonst irgendwas. Also Bikes, die wirklich auf Kinder ausgelegt sind. So, jetzt ist das ganze Thema Kids E-Bike ja nochmal eine andere Liga. Und da würde mich jetzt schon interessieren, was sind denn so Sachen, was du jetzt vielleicht auch rausgefunden hast, was für Kinder da wichtig ist und auf was man achten sollte?
Ja, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt bin ich in das Thema einfach reingestolpert, weil wenn du gerade mal eben 2 Räder kaufen musst, weißt du, da darfst du auch nicht mehr oder kann ich finanziell nicht so wählerisch sein, ne? Da musst du auch ein bisschen gucken. Und dann war ich schon von diesem Angebot da angefixt. Und ich habe die Räder gesehen. Ich weiß, Montracker ist per se eine gute Marke. Also ich bin schon oft Montracker
Bikes. Ich wollte gerade sagen, also das.
Ja, ich bin schon oft Montracker Bikes gefahren beim Testen und so. Ich weiß, die Dinger können was. Und ich war dann auch relativ blauäugig zu glauben, dass sie auch kein scheiß Kinderbike hinstellen würden. Und letztendlich der UVP ist ja auch relativ angemessen hoch. Mhm. Klar, als die Räder dann hier ankamen, natürlich sind da jetzt Teile dran, die nicht super Premium sind. Jetzt ist eine günstige Sattelstütze drin, sag ich mal, billige Lenkervorbaueinheit.
Ja, aber ist ja wurscht.
Also ist das ja erstmal wurscht, das kann man ja auch noch tunen. Die Bremse ist jetzt nicht so wirklich kindergeeignet, aber da haben wir ja Gott sei Dank einen ganz guten Draht zu TRP. Der Silvan wollte mir da ein Upgrade schicken. So, und dann, also bei mir war es wirklich der Preis. Ich bin auf die Seite von denen gegangen und habe schon wieder gesehen, boah, die hauen die Dinger da mit 45% Rabatt schon wieder raus. Ich weiß nicht, wo die den Containerräder her haben, frag mich nicht. Hm. Aber dem gehe ich auf den Grund und grundsätzlich bleibe ich dabei, Kinderräder sollten leicht sein, aber ich glaube, beim E-Bike ist das noch schwer. Also gerade Kinderräder sind ja sowieso immer im Verhältnis zum Körpergewicht einfach zu schwer und boah, wie willst du ein E-Bike leicht halten, weil ein Motor ist ein Motor und eine Batterie ist eine Batterie.
Jetzt würden wir aber ja niemals hingehen und sagen, ey, wir fahren jetzt irgendwie einen Narbenmotor. Ja, aber bei einem Kind, was ja ein ganz anderes Gewicht mitbringt, ist ja wahrscheinlich auch diese Gefahr des Durchschlages nicht so groß, oder?
Nee.
Also das ist ja für uns ist das ja so das Thema, ne, ungefederte Masse wollen wir nicht haben, weil dann hast du halt relativ schnell einen Durchschlag, einen Platten, dies und das. Bei einem Kind, ich weiß gar nicht. Also ich schätze das jetzt einfach mal so, dass das da gar nicht so das Thema ist, oder?
Nee, also ich meine, wie gesagt, ich habe 2 Mädels, die fahren jetzt auch nicht ultra krass, aber Durchschlag ist da überhaupt kein Thema. Die fahren auch so wenig Luftdruck, mache ich denen immer rein, damit die viel Grip haben. Also wenn ich mit dem Rad eine Bordsteinkante hochfahren würde, wäre Safety Felge im Arsch. Aber bei denen passiert gar nichts. Also da glaube ich, ist Narbenmotor völlig in Ordnung, ja.
Okay, aber was eben schon gut wäre wahrscheinlich so ein bisschen auf kinderabgestimmte Bremsen oder sonst irgendwas, wa?
Ja, also, aber das darauf achten sollte. Genau, aber das machen mittlerweile echt auch schlechte Hersteller, kriegen das schon hin, kurze Kurbeln zu verbauen und so. Ja. Da achten die schon drauf. Wichtig ist, denke ich, dass man die Hebelweite der Bremsgriffe einstellen kann, auch weit an den Lenker stellen kann, weil Kinder haben einfach kleine Hände und dass die Geometrie jetzt nicht völlig verkackt ist, aber ja, sonst Was willst du, auf was willst du achten? Ich meine, in den Bikes sind jetzt auch recht kleine Akkus nur drin. Da war ich auch anfangs skeptisch. Ich glaube, die haben nur so 250 oder knapp 300 Watt, wo du denkst, puh, da kommen wir ja nicht weit mit, wa? Aber dadurch, dass die Kinder halt auch nichts wiegen, kommen wir super weit damit. Also das ist gar nicht einschränkend. Und was jetzt, also der nächste Vorteil noch, ich fahre jetzt kein E-Bike mehr, wenn ich mit denen fahre. Ich fahre normales Mountainbike. Und okay, wir haben hier so einen 10-12 Kilometer Loop, der ist mega für die Kids. Und das ist für mich dann schon ein kleines Workout, weil hoch habe ich keine Chance mehr. Und dann ist cool, ne? Ich muss keinen ziehen, ich langweile mich aber auch nicht, ist richtig geil.
Ja, und was du ja vorhin schon so angedeutet hast, ich meine, ich glaube, die meisten Leute die glauben das jetzt nicht mehr, auch nicht mehr, aber es ist ja jetzt nicht so, dass E-Biken kein Sport ist, sondern das ist ja trotzdem Sport. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man mit einem E-Bike unterwegs ist, dann ist das eher so komplett Crossfit. Also der ganze Körper ist dann halt irgendwie so ein bisschen belastet und nicht nur die Beine, wie beim normalen Radfahren. Also, und man wird halt eben trotzdem noch fit, weil, ich sag mal so, gerade in diesen hohen Pulslagen, in die man ja reinkommt, wenn man jetzt halt irgendwie mit einem normalen Rad irgendwie einen Berg hochfährt, da baut man ja gar nicht mehr so viel Fitness auf, sondern Fitness baut man ja gerade so im unteren Herzfrequenzbereich auf. Und da sind eigentlich ja E-Bikes perfekt. Und das ist zum Beispiel die ganzen Motocrosser in den USA, die benutzen ganz viel E-Bikes zum Training, weil sie dann halt trotzdem so dieses Handling haben und ein bisschen Spaß haben, aber trotzdem das so steuern können mit dem Motor, dass sie halt nicht in diese ganz hohen Herzfrequenzen reinkommen, weil dann bringt dir das halt auch einfach nicht mehr so viel, ne? Und das ist ja wahrscheinlich bei den Kindern ähnlich, oder?
Ja, also da würde ich dir auf jeden Fall recht geben mit der Fitness. Zum einen hast du sicherlich den Podcast gehört, den ich mit Max Hartenstern aufgenommen habe, der ja auch sagt, er fährt super viel E-Bike. Natürlich aus dem Grund, weil er mehr Loops macht, mehr Abfahrten. Und auch aus diesem Fitnessgedanken, weil er fährt mehr und er fährt in einem gesünderen Pulsbereich. Für Kinder war mir das jetzt wirklich zweitrangig. Also das sehe ich da gar nicht als Training. Die sollen nicht trainieren, die sollen Spaß am Radfahren haben. Und das ist mir gelungen, indem die einfach von selber sagen, sie wollen Radfahren, weil Radfahren macht jetzt eigentlich ist nicht mehr anstrengend. So, das ist ja das, was die im Kopf haben. Kinder wollen ja amüsiert werden, ne? Also Kinder wollen ja nicht trainieren. Die wenigsten Kinder gehen auf den Sportplatz und laufen 2000 Meter, weil sie es geil finden, ne? Die haben dann entweder Eltern, ja, die pushen, aber die wollen ja Spaß haben. Und mit dem E-Bike haben
aber die einfach mehr Spaß. So die Geschichte, dass die Leute sagen, ja, aber die Kinder sollen ja noch selber was machen und so. Aber das ist ja kompletter Quatsch. Also die machen ja was beim E-Biken.
Ja, ich glaube, das ist zu sehr im Kopf verankert. Ich habe mich ja auch lange schwer getan. Ich habe gesagt, boah, du kannst jetzt Kindern kein E-Bike hinstellen. Ne? Aber ich sage immer, man kann seine Meinung auch ändern, vor allem, weil ich jetzt diese Erfahrung gemacht habe. Hm. Und da ich die Räder auch günstig geschossen habe, das war sicherlich auch ein Grund, habe ich gesagt, ey, wenn das komplett nach hinten losgeht, dann verkaufe ich die Teile wieder. So. Insofern war das Risikokapital jetzt ist gut eingesetzt, denke ich. Und ich selber, zum Fitnessthema wollte ich noch einen raushauen.
Ja, los geht's.
Ich fahre ja wirklich 90% E-Bike mittlerweile, kann ich auch zugeben. Es ist wie immer das Zeitthema, aber auch das Spaßthema. Es macht mir viel Spaß und so weiter. Und jetzt haben wir hier aber eine Radgruppe, mit denen bin ich ewig nicht mitgefahren. Alles so übelste Fitfucker. Und keine E-Biker und habe ich neulich mal in die Gruppe wieder geschrieben, ich so, hier Sonntag, wer hat Lust zu fahren? Und dann hat sich nur einer zurückgemeldet, der Lust und Zeit hatte, so ein 23-jähriger Sportstudent, sage ich jetzt mal, also Modell-Endgegner, wo ich sage, fuck ey, jetzt muss ich mit dem auch noch alleine fahren, du weißt selber, dass wenn du alleine mit jemandem fährst, ist der Tempo ja nochmal höher. Ich sage, ja gut, es zieht jetzt durch, ne? Also mein Mountainbike eingepackt, nicht eh logischerweise, haben uns getroffen, in Witten, mega geile Trails dort und aber immer zornige Anstiege, richtig kacke, die Runde hat weit über 1000 Höhenmeter, 35 Kilometer, crazy Ding und ich muss sagen, ich habe mich noch nie so fit gefühlt. Ich war selbst überrascht, also wir haben uns berghoch unterhalten, wir haben am Ende noch einen Trail drangehangen, wo ich sonst immer sage, ey, lass mal zum Auto Bier trinken, ich habe keinen Bock mehr, ey komm, den fahren wir auch noch, ja, den fahren wir auch noch. Und das war für mich so der ultimative Beweis, dass du, wenn du sportlich E-Bike fährst, also ich bin trainierter als vorher. Es können jetzt einige werden jetzt wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil erzählt der für einen Scheiß, glaube ich nicht. Aber ist so. Es ist einfach so. Also, du machst dich, am normalen Rad machst du dich, wenn du sportlich fährst, kaputt, weil du berghoch einfach in Pulsbereichen bist, die sind jenseits. Und voll gut. Ja. Also ich feiere es doppelt.
Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, was hättest denn du gemacht, wenn deine Kinder gar keinen Bock auf Radfahren hätten?
Dann würde ich ohne die fahren.
Ja, dann hätten die vielleicht andere nette Leute gefunden, mit denen sie leben können.
Genau.
Nee, okay, aber ja. Ich meine, ja, das ist natürlich schon so der Traum, dass man halt sagt, so, ja, ne, dann kann man gemeinsam fahren, aber es gibt ja auch einfach Kinder, die haben gar keinen Bock darauf oder haben halt ganz andere Interessen, was ja auch okay ist, aber halt auf gar keinen Fall die Interesse vom Vater. War dir das schon wichtig, dass deine Kinder Radfahren?
Ja, das ist mir schon wichtig, klar, weil natürlich ist es schön, wenn man die Freizeit gemeinsam verbringen kann, also mit Sachen, die beiden Spaß machen. Deswegen forciere ich das ja auch gerade so und habe auch die Sache jetzt mit den E-Bikes versucht und so weiter. Klar haben die auch andere Interessen und es ist nicht so, dass Fahrradfahren jetzt Number One ist bei denen. Ne? Also die Größere, die ist ganz stark im Turnen, muss man sagen. Ich denke mal, es dauert hier noch 1-2 Monate, dann haut die uns einen Flickflack in den Garten, was ich auch mega geil finde, aber ich kann mit ihr halt nicht turnen gehen. Ich würde lieber mit ihr Radfahren gehen, aber da schwenkt die Tendenz gerade doch arg zum Turnen.
Wobei
aber man kann ja auch
Leggings da am, ja, am Bachen oder, also kann ich mir gut vorstellen.
Ja, das sieht schon schön aus, also keine Frage. ja, muss man mal gucken, aber man kann ja auch 2 Sportarten machen, ne? Oder 3 Sportarten, ja. Passt schon. Ja.
Genau. Nein. Und dann halt eine Frage, ich meine, man probiert ja ganz viel aus, ne? Und gerade wenn man halt jung ist, dann macht man die Sportart. Gibt es so eine Sportart, wo du so gedacht hast, oh nein, probiert das bitte nicht aus, nein. Also mal ein kurzes Beispiel, ich meine, ja, also meine Tochter ist noch super, super klein, da kann man da gar nichts sagen, aber die spielt so unfassbar viel Fußball oder die liebt es halt so, den Ball durch die Gegend zu kicken und ich sag mal so, das macht die auch schon ganz gut. Und ich denke so, scheiße, nimmt dem Kind den Ball weg. Ich habe keinen Bock, die nächsten 15 Jahre auf irgendwelchen Rasenplätzen rumzustehen.
Ja, das so ist richtig. Das ja, aber ey, pass auf, wenn die mit den Schleichpferden um die Ecke kommt, weil dieser Reitsport, der wird noch viel teurer, als du vom Fahrradfahren überhaupt denken kannst. Ja, davor hatte ich lange Zeit Angst, dass die voll so auf Pferde abgehen. Also finden die auch cool und so. Aber bisher ist der Wunsch, mit dem Pferd durch den Wald zu reiten, recht gering. Und aber da, das ist, glaube ich, ein Sport, der ist zeitaufwendig, geldaufwendig, brutal.
Also wenn ihr wirklich das Pferd haben wollt, wir können das schon machen, aber dann müssen wir wirklich in den Bahnhof ziehen.
Genau, ja. Auf den Bahnsteig. Ja. Genau. Ja, ein Highlight habe ich noch, wenn wir von E-Biken sprechen. Ich bin vor 2 Wochen das erste Mal Enduro One Rennserie mitgefahren in Rosbach. Mhm. Kennst du die Rennserie?
Die Rennserie kenne ich, weil da ist ja auch eine Veranstaltung hier bei uns auf den Home Trails.
Bist du schon mal mitgefahren?
Ich bin, das ist aber schon eine Ecke her. Da bin irgendwann eine mitgefahren, ja.
Ja, weil ich bin ja alter Trail-Trophy-Fahrer und jetzt natürlich Chili Enduro Series und so. Und bin jetzt zum ersten Mal Enduro One gefahren. Und da muss ich mir wohl die Perle rausgepickt haben, weil Rosbach war so geil. Also es waren, ich weiß nicht, 8 oder 9 Stages, wenn du E-Bike gefahren bist. Nur Premium, Loamy, Waldboden, hier und da mal irgendein kleiner Stunt gebaut, so ein Jump oder so. Und es war wirklich, wirklich geil. Alle haben es hart gefeiert. Und auch Wetterkapriolen vom Allerfeinsten. Also am Trainingstag war 35 Grad in der Sonne, am Renntag komplett durchgeschifft.
Ja, das habe ich gesehen, ey.
Ja, also hast es verfolgt, ich sehe es, ja genau. Und da bin ich auch E-Bike-Klasse gefahren. Und da bin ich mit meinem alten Teamkollegen Nino Antic, sagt ihr auch noch was? Also nicht Teamkollegen, einfach Fahrkollegen, ne? Ja. Und bei der Enduro One machen die in der E-Bike-Klasse keine wirkliche Altersunterscheidung. Das heißt, von 18 bis 50 fahren alle in derselben Kategorie. Mhm. Und was soll ich sagen? Gewonnen hat der Julian Claudi, auch ein guter, schneller Fahrer, den kenne ich übers Mountainbike-Magazin, da testet er auch manchmal. Ja, und zweiter und dritter Platz ging dann an Nino und mich. Da fand ich schon gut, ne, dass die alten E-Bike-Säcke den anderen da nochmal ein bisschen einen eingeschenkt haben. Ja, das hat Spaß
gemacht. Du wolltest, glaube ich, eigentlich mit Max Topp hin, ne, der hier auch schon mal im Podcast war, aber der hatte sich kurzfristig verletzt, glaube ich, ne?
Ja, exakt. Der Max hatte mich angefixt. Der wollte nach Rosbach, weil er auch gehört hat, das ist da so gut, oder der ist das ja vorher, glaube ich, schon mal mitgefahren und hat mich dann richtig angefixt, hat dann Startplätze noch last minute organisiert und so, und dann ist er in Winterberg richtig hart eingeschlagen noch vorher. Also der hofft, dass er im August wieder ganz mellow mit dem Radfahren anfangen kann. Er hat sich da, glaube ich, ein paar Rippen gebrochen, Schulterblatt, so komplettes Programm. Ja. Und ja, alles Gute an der Stelle nochmal. Aber ich habe mit dem auch schon ein paar Mal telefoniert. Der ist schon wieder in Max Top positiver, ich blick nach vorne Manier. Also mental muss ich mir um den keine Sorgen mehr machen. Aber
der sitzt schon wieder auf der Rolle.
Vermutlich sitzt er schon wieder heimlich auf der Rolle. Aber der war ganz schön down am Anfang. Also ich kenne den ja schon was länger. So habe ich den noch nie erlebt. Ja, crazy.
Ja, okay. Ja, aber ja, nicht schlecht mit Antic und dir. Und ich meine, ja, das ist ja auch, ich bin ja auch immer überrascht, wie schnell ihr dann seid. Und da gab es wahrscheinlich bei den einen oder anderen ab Platz 4 lange Gesichter, ne?
Ja, da gab es lange Gesichter auf jeden Fall. Aber ich habe mit dem Antic auch trainiert. Und wenn du mit dem trainierst, ist ja auch schon Harakiri. Also da kommt es ja automatisch in so einen Speed-Bereich rein. Das ist eigentlich podiumverdächtig, wenn man nicht einschläft.
Ja, da gehst du halt entweder aufs Treppchen oder ins Krankenhaus. Also
ist so, eins von beidem. Ja, ist uns beides auch fast gelungen.
Sehr gut.
Aber ja, da gab es auch lustige Videos dann beim Antic in einem Instagram-Feed, weil wir sind da alle Strecken erstmal im Training natürlich blind runtergehämmert mit Fullspeed und dann war eine Stelle, wir haben beide gedacht, das wäre irgendwie ein Sprung, da muss man jetzt so ein Roadgap abziehen, war es aber nicht, es war einfach stumpfer Drop in die Ebene. Ich bin noch nie so hart auf der Schraube eingeschlagen wie dort und wir beide nebeneinander so und die Leute rundherum haben sich komplett schief gelacht, was wir da machen. Naja, aber am Ende hat es dann doch gereicht und war mega. Und Enduro One, genau, das wollte ich noch eigentlich sagen. Ich glaube, das bisschen Erfolgsrezept von denen ist, wenn ich das mal so rekapituliere, dass man in relativ kurzer Zeit so ein Rennen abrockt. Also du musst dir nicht zwingend 1-2 Tage Urlaub nehmen, ne? Weil ich weiß, dass die Chile Enduro Series ja aus mir nicht ganz erklärlichen Gründen ein bisschen ein Problem hat, die Starterfelder voll zu kriegen, während Enduro One, Rossbach war ausgebucht. Und dann fragt man sich, woran hat es gelegen? Ne, das fragt man sich hinterher immer. Woran hat es jetzt eigentlich gelegen? Und ich hätte da so zwei Ideen. Es könnte einmal Startgeld sein. Das ist bei der Chile Enduro Series ja doch ein Ticken höher, weil es natürlich auch über 3 Tage oft geht. Und dann, ja, das ist eigentlich der Hauptgrund, glaube ich.
Ja, aber die Zeit. Also das glaube ich schon, dass das ein Faktor ist, dass man sich einfach so viel Zeit nehmen muss. Und genau. Hätte ich jetzt, also muss ich sagen, hätte ich jetzt auch gar nicht so Bock, mir da 4 Tage irgendwie Zeit für zu nehmen. Also da hat man irgendwie auch so viele andere Sachen am Zettel.
Ja und nein. Also wenn man die Zeit hat, finde ich es mega, dass man so lange an einem Ort ist, in Ruhe trainieren kann, viele Stages fährt und so. Und da bei der Enduro One ist es schon ziemlich komprimiert, ne? Aber es hat beides so seine Vor- und Nachteile, auf jeden Fall. Und ich glaube auch eine Sache, die dazu beiträgt, dass die Enduro One gut funktioniert, ist, so wie ich es gesehen habe, sind die sehr eng verknüpft mit super motivierten Vereinen vor Ort, weil da waren so viele Helfer, so viele, und das sind ja dann Vereinsleute, freiwillige Helfer, also an jedem Startgate standen 3 Leute, relativ viele Streckenposten, Würstchen stand, Kuchen stand, überall Helfer, Freiwillige aus dem Ort. Und da weiß ich, dass bei der Enduro, beim Chilean Enduro Series so ein bisschen krank, die suchen immer Helfer und ich weiß nicht, ob sie da die falschen vielleicht Partner haben bei der Austragung oder wie auch immer. Naja, und letzten Endes muss bei denen ja auch ein bisschen was unterm Strich übrig bleiben, muss man auch sagen. Die machen das ja nicht aus karitativen Zwecken, sondern das ist so ein Teil deren Jobs, diese Rennserie auszurichten. Und bei Vereinen ist es natürlich schon dieses Vereinsthema. Da muss nicht zwingend ein Plus am Ende sein, wäre schön, damit die Vereinskasse voll ist, aber...
Ja, wobei die Veranstalter von Enduro One natürlich auch Geld verdienen müssen, also das ist ja genauso eine Company. Nee, ich glaube, was halt einfach ein großer Unterschied ist, dass die Chili Motion Serie ist vor allen Dingen halt in irgendwelchen Touristengebieten. Aha. Und da braucht man dann halt Freiwillige für den großen Almabtrieb, dann das Gänseschmücken und den Eierweitlauf und noch die Chili Motion Serie. Ja. Also da sind halt die Freiwilligen schon relativ viel eingebunden. Ich habe das damals in der letzten Heide mitbekommen, die können am Ende jedes Wochenende irgendwo stehen und freiwillig sein, weißt du?
Ja, und das ist ein Punkt. Ja.
Da haben die natürlich dann auch nicht mehr so viel Bock drauf, kann ich natürlich auch komplett verstehen, aber wenn jetzt so eine Enduro One hier bei uns nach Lichtenfels kommt, natürlich sind da alle super motiviert mitzumachen und ich glaube, das macht es auch, das gibt dem Ganzen so ein bisschen mehr Liebe. Also ich weiß, wie viel jetzt hier die Leute, der Tom und so, die das bei uns machen, wie viel Arbeit die da reinstecken. Also die nehmen sich teilweise eine Woche vorher Urlaub, um anzufangen, die Strecken abzustecken und gut zu machen und so, ne? Also privat nehmen die sich einfach unbezahlt diesen Urlaub, also ohne, dass sie jetzt irgendwie nochmal Geld bekommen, nur weil die wollen, dass es halt geil wird.
Ja.
Und das ist halt, glaube ich, einfach der große Unterschied, zu so Rennserien in irgendwelchen Touristenhochburgen.
Ja, da kannst du recht haben. Klar, Rossbach ist so ein bisschen JWD, da passiert sonst wahrscheinlich nicht allzu viel. Ja, ist ein Punkt. 1-0.
Genau. Das
hast du gut analysiert, mein Freund.
Jo. So, jo. Ich hoffe jetzt, dass das Wetter mal ein bisschen besser wird, weil ich muss nämlich noch ein bisschen Gravelbike fahren. Ich habe mich nämlich angemeldet fürs Grand Escape. Das ist so ein 600 Kilometer Bikepacking, ja, ich weiß nicht, Rennen, Event, I don't know, durch Bayern und Allgäu und so, da die Ecke. Und also erstens frage ich mich, warum genau habe ich mich dafür eigentlich angemeldet? Und zweitens bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Also ja, ich will das ganze Ding in 4 Tagen fahren. Also auch jeweils über 100 Kilometer mit Gepäck und so.
Ach so, das ist gar nicht festgelegt, wie viele Tage man braucht.
Nee, genau. Nur die Strecke ist festgelegt und du kannst halt machen, was du willst im Grunde.
Okay. Fährst mit dem E-Bike, versteht und sich von selbst, oder?
Ich fahre mit dem, ich habe mir hier so eine KTM rausgelassen.
Sauber.
Bin ich gespannt. Also ganz, ganz viele Leute fahren wahrscheinlich mit dem Rennrad und ich trete mit dem Gravelbike an. Auch da bin ich gespannt, ob das eine gute Idee ist. Aber wird schon werden. Ich habe Bock da drauf, muss aber, wie gesagt, noch ein bisschen Kilometer in die Beine bekommen, weil durch jetzt den Schottland-Trip und bin ich gar nicht so viel Strecke gefahren. Und da muss ich jetzt auf alle Fälle noch mal ein bisschen was machen. Von daher, vielen, vielen Dank, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast, hier deine Erfahrungen und Erlebnisse zu teilen.
Na, sehr gerne, mit dir doch immer.
Ich freue mich schon, vielleicht schaffen wir es ja nochmal nächste Woche gemeinsam Radfahren zu gehen, wenn du in den Urlaub gehst.
Und, der Plan steht.
Das würde mich sehr glücklich machen.
Und wir wollen ja gemeinsam, wir wollen ja gemeinsam auch das Rennen fahren, ne? Enduro-Rennen am Geißkopf, hast du schon vergessen?
Definitiv, ja. Ich frage da mal mein Management, ob das denn so passt.
Und für deinen Gravel-Ausflug empfehle ich dir, ich bin ein alter Reifenfreak, ne? Zieh dir einen auf mit einer Lauffläche. Wenn die anderen mit Rennrädern antreten, dann mach das. Mach so einen schwach profilierten, so. Weißt du, dann rollt das wie Schmitzkatz.
So ist der Plan, ja. Ich hatte kurz überlegt, mit dem Danger Dan oder Magic Mary zu fahren, aber jetzt nach deinem Tipp fahre ich vielleicht doch den Gravel-Reifen mit wenig Profil.
Sauber. Da fällt dir nur der Name nicht ein, ne?
Ja, ich habe jetzt kurz überlegt, welcher das ist, der RS oder der R, aber es ist der RS, den ich fahre, genau. Ich musste nämlich überlegen, was ich jetzt drauf habe.
Also falls du aus dem
Wechsel wird wohl nicht mehr stattfinden.
Sonst nimmst du den Pathfinder von Specialized, den kann ich auch empfehlen.
So nämlich.
Alles klar. Super.
In diesem Sinne, ich wünsche dir was.
Alles klar, also, Tobi, war mir eine Freude.
Tschüss, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ade.
Ciao.